SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts und vor allem mit dem Kulturwissenschaftler und Philosophen Thomas Macho. Wir sprechen über die Vorstellungen von Endlichkeit und Unsterblichkeit, die sich mit KI eventuell verändern. Und wir sprechen über das Göttliche, das in KI eventuell zu Recht oder zu Unrecht gesucht werden kann. Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ich freue mich sehr, dass wir diese Gelegenheit nutzen können, miteinander wieder ins Gespräch zu kommen.
Wenn ein digitales Afterlife mit Hilfe von KI möglich ist, wenn man also digitale Zwillinge, digitale Doppelgänger, Double oder wie auch immer man diesen Klon nennen möchte, herstellen kann, gespeist mit persönlichen Daten Verstorbener, ausgestattet mit dem Aussehen der Mimik, Gestik, Bewegungen, Stimme, von Menschen, die einem nahe waren und jetzt nicht mehr sind, aber eben als Avatare wieder mit Angehörigen, Freunden, Freundinnen vor Bildschirmen sprechen können, mit denen die Erinnerungen teilen können, täuschend echte Simulationen, die man um Rat fragen kann, als wären die realen Personen noch anwesend. Verändert das unser Verhältnis zur Endlichkeit und zu Transzendenz und Tod?
Ja, das wird schon unser Verhältnis zu Endlichkeit, Transzendenz und Tod auch verändern. Zugleich aber wird damit eine uralte Praxis wieder etabliert. Denn tatsächlich haben Kulturen, Marshall Silence hat das gerade in seinem letzten Buch über das Enchanted Universe, über das verzauberte oder wieder verzauberte Universum beschrieben, weil eben sehr viele Kulturen Kontakt mit ihren Toten unterhalten haben. Natürlich nicht mit Hilfe von KI, sondern mit Hilfe von anderen Techniken, Trance-Techniken zum Beispiel, wie sie dann ja auch noch im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert im Kontext des Spiritismus praktiziert wurden. Mit den Toten Verbindungen zu unterhalten und sich mit ihnen zu verständigen, von ihnen Rat einzuholen, Stimmen zu hören und das zu induzieren, auch durch bestimmte Rituale und Praktiken, ist eine sehr alte, in sehr vielen Kulturen der Kultur- und Weltgeschichte verbreitete Technik gewesen. Aber ohne jetzt großartigen technischen Aufwand. Wenn ich an die Bretter denke, auf denen die Buchstaben dann rotieren in den spiritistischen Seancen, dann denke ich mir, das ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt da an Rechenkapazitäten für die KI verwenden müssen, ein vergleichsweise harmloses Equipment. Aber die Idee, die Grundidee, dass wir mit den Toten noch reden wollen, dass wir uns Unterstützung und Rat holen wollen, die ist sehr interessant. Und von daher habe ich das Gefühl, es ist eine ganz alte Praxis, die jetzt damit wieder etabliert wird und eigentlich eine, die nicht wirklich gut abgebildet werden kann auf die hochreligiösen Vorstellungen von Transzendenz, anderen Welten, Himmel, Hölle und so weiter. Denn diese Form von Großreligion, die dann da hineinprojiziert werden mag, die war eben gerade nicht charakteristisch für diese älteren Kulturen, die trotzdem immer in Verbindung standen mit Vorfahren und Ahnen. Das finde ich eine sehr wichtige Differenz, auf die man vielleicht auch achten muss.
An was für Praktiken denkst du da, wenn Tote angerufen werden oder aufgerufen werden sozusagen?
Ja, das sind Praktiken eben älterer Art, der Wiederverkörperung, der Erinnerung, aber durchaus mit einem sehr körperlichen Bezug. Ich fand sehr interessant, eine der Studien zum Stimmenhören, die ich vor kurzem gelesen habe, stammt von einer in den USA lebenden, aber in Indien geborenen Wissenschaftlerin, die Rubani Filhauer heißt, und die hat tatsächlich Untersuchungen in Ghana, in Chennai, in Indien und im Süden der USA angestellt zur Frage, was für Stimmen hören Menschen, wenn sie Stimmen hören. Was übrigens nach den Zahlen, die man im Moment überblicken kann, ja durchaus bis zu 75% von einer Bevölkerung tun. Und zwar nicht nur mit technischen Hilfsmitteln. Eines ihrer lustigen Ergebnisse war, dass die Menschen in Ghana und Indien doch mehrheitlich unterstützende, wohlwollende und wertschätzende Stimmen ihrer Vorfahren hören. Das ist im Süden der USA offenbar nicht ganz so. Die hören dann eher abwertende, kritische oder sogar aggressive Stimmen. Das sind jedenfalls Praktiken, die sehr, sehr alt sind, Die Wiederbegegnung mit den Toten ist ein uraltes Interesse menschlicher Kulturen. Und von daher kann man sagen, gut, kann man auch mit KI machen, aber das hat einen ähnlichen Effekt wie den Versuch, eben zum Beispiel Stimmen oder Filmaufnahmen von Menschen sich anzusehen, die nicht mehr leben. Und das tun wir mittlerweile ja jeden Abend. Wenn wir den Fernseher einschalten oder irgendeine Serie gucken, passiert es ja gar nicht selten, dass wir dann Menschen sehen, die nicht mehr am Leben sind.
Die einfachste Technik, die einfachste analoge Technik sozusagen, wäre ja die der simplen Erinnerung, einer Imagination ohne technische Hilfsmittel. Die zweite Stufe, wenn man so möchte, wäre die Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln wie etwa Fotografien oder alte Stimmaufnahmen. Man kennt das ja auch, wenn Kinder gefilmt werden, damit man sich später daran erinnern kann, oder die Stimmen von Kindern aufgenommen werden, um sich später daran zu erinnern, oder auch die Stimmen von älteren Menschen aufgenommen werden, die ihre Lebenserzählung noch einmal liefern, damit man sich daran erinnern kann. Das sind technische Hilfsmittel der einfachen Form. Und dann gibt es ja auch Möglichkeiten der Imagination, bei der ganz andere Techniken zum Einsatz kommen, um sich mit Ahnen zu verbinden, also Schamanismus zum Beispiel. An die denkst du wahrscheinlich auch dabei.
Natürlich, an die denke ich auch, und natürlich auch an die Hilfsmittel, die dafür nötig sind. Irgendwelche Pflanzenextrakte, die man dann einsetzen kann, um etwa den Übergang in die Trance oder diesen Zustand der Besessenheit, in dem man quasi jemanden wiederverkörpert, der nicht mehr am Leben ist, dessen Körper auch nicht mehr zugänglich ist. Das lässt sich natürlich mit all diesen älteren Mitteln auch ins Werk setzen und bewerkstelligen. Wichtig ist, dass diese ganzen kulturellen Techniken der Kontaktaufnahme mit Verstorbenen und der Versuch, sich Rat und Unterstützung und Vergewisserung zu holen, dass also alle diese Techniken ohne eine große Transzendenzprojektion auskommen. Also da muss man jetzt nicht drüber nachdenken, wo die Toten sich alle aufhalten. Im Prinzip sind sie in der Nähe der Lebenden. Und der vorhin erwähnte Kulturanthropologe Marshall Silence hat das dann unter Bezug auch auf einen Historiker namens Alan Stradern so entwickelt, dass er sagt, es gab eine ganz, ganz lange Zeit, vieler, vieler Jahrtausende eigentlich, in denen das auf diese Art und Weise betrieben wurde. Und das nennt er immanentistische Religionen. Alles ist eigentlich beseelt, Tiere, Pflanzen sowieso, aber womöglich auch noch Steine und Dinge und Gegenstände. Aber es ist eben da und es ist nicht in einer fernen Anderwelt. Und das unterscheidet er eben von einem Bruch, der dann in der sogenannten Achsenzeit zwischen 800 und 200 vor unserer Zeitrechnung passiert sei, auch durch die Philosophie. Und dieser Bruch habe die transzendentalistischen Religionen bzw. Kulturen hervorgebracht, die immer weiter wegrücken von den Menschen, wo auch das Kontaktaufnehmen sehr viel schwieriger wird und sehr viel komplizierter wird.
Also wenn es nicht diesen Wandel oder Wechsel zu Religionen gegeben hätte, die eine ganz klare Jenseitsvorstellung haben, also Transzendentalismus, wie du gerade gesagt hast, wenn wir also als Menschheit dabei geblieben wären oder jedenfalls in Europa zum Beispiel dabei geblieben wären, die Welt als insgesamt beseelt zu betrachten, dann würde sich das Problem dieser Form von Unsterblichkeit ja gar nicht stellen.
Nein, da stellt sich auch dieses Problem von Unsterblichkeit nicht, während eben durch den Transzendentalismus, wie ihn Marshall Silence eben entwickelt hat, eben andere Probleme zu stellen beginnen, die sehr interessant sind und die genauer zu betrachten auch für unsere Auseinandersetzung mit der KI hilfreich sein könnte. Denn der Witz der immanentistischen Kulturen besteht darin, dass alles beseelt sein kann, aber eben auch einen Körper hat. Also es gibt da noch keine, was man dann später Leib-Seele-Dualismus nennt, also die Trennung zwischen Körper und Seele, die dann charakteristisch wird für die transzendentalistische Wendung. Es gibt hier noch nicht diese Unterscheidung, sondern alles, was da ist, alles, was existiert, ist eben sowohl Seele als auch Körper. Und das ist eine Einheit. Und diese Einheit wird durch den Transzendentalismus dann ein Stück weit gesprengt. Ab dem Zeitpunkt fängt man darüber nachzudenken an, was denn Seelen machen, wenn sie keinen Körper mehr haben. Die Immanentisten würden immer sagen, na, sie suchen sich einen. Sie finden auch einen. Es gibt Konzepte auch von Wiedergeburt, von Verkörperung, von Trance, von Besessenheit und so weiter, die in diesen Zusammenhang hineinzuordnen sind. Aber das geht natürlich später dann nicht mehr. Dann hat man Probleme, die etwa bis in die mittelalterliche Engellehre hineinwirken, wo man darüber nachzudenken beginnt, wie eigentlich Seelen ohne Körper funktionieren, wie das eigentlich gedacht werden soll, was eigentlich Seelen sind, die keinen Körper mehr haben. In der KI ist es so, dass wir natürlich, wenn wir jetzt diese Digital Afterlife-Inszenierungen uns ansehen, dann kann man sagen, gut, es wird ein Körper simuliert. Aber es gibt in dem Film von Hans Bruck und Moritz Riesewick über Eternal You und über das Ende der Endlichkeit diese sehr berührende Szene, ich glaube, die ist in Korea gedreht worden, wenn ich mich richtig erinnere, wo eine Mutter ihre verstorbene Tochter sieht als Avatar und mit ihr Kontakt aufnimmt und spricht. Und da gibt es aber einen Moment, wo sie eben versucht, sie zu umarmen oder ihr wenigstens die Hand zu geben, und das geht nicht.
Sie hat solche Virtual Reality Handschuhe an und eine Virtual Reality Brille auf, die Mutter. Es war sogar eine Fernsehshow, wenn ich das richtig erinnere. Also sie hat diese Handschuhe an, versucht sie zu berühren und findet natürlich keinen Körper.
Ja. Findet keinen Körper. Und das wirft ähnliche Probleme auf, wie sie eben etwa in der mittelalterlichen Angelologie sich auch gestellt haben. Also wie funktionieren diese Wesen, an die wir glauben und die uns beschützen und die vielleicht erscheinen können, wenn sie doch keinen Körper haben? Wählen sie dann irgendeine eine Simulation, eine Projektion? Was macht der heilige Michael oder Gabriel, wenn er erscheinen will, wenn er auch als Körper präsent sein will? Wie sollen wir uns das vorstellen? Wie sollen wir uns das vorstellen in Bezug auf die Reisen, die die Toten unternehmen müssen, um dann entweder ins Fegefeuer oder in den Himmel oder im Unglücksfall in die Hölle zu kommen? Was wäre das dann überhaupt? Wie sollen wir uns solche Orte vorstellen, wenn wir sie auf körperlose Wesen beziehen? Und das ist wiederum jetzt bezogen auf die KI ein interessantes Problem und eine interessante Frage, weil man natürlich sagen kann, bei all den Vorstellungen, die wir jetzt auf KI richten, so ein Stück Transzendenzhoffnung, ein Stück Erwartung von ausgedehnter Endlichkeit, also bis hin zu Vorstellungen von Unsterblichkeit und Ewigkeit. Wie geht das in der Körperlosigkeit? Und damit verbindet sich eine noch einfache Frage, nämlich die, was für einen Körper hat eigentlich die KI? Und wenn wir diese Frage ernst nehmen, dann wird sie schon auch ein bisschen bedrängend, um nicht zu sagen auch bedrückend. Denn etwas, was gar keinen Körper hat, ist jedenfalls eine sehr andere Intelligenz als die, die wir kennen. Alles, was man so an neuerer, neurowissenschaftlicher Forschung liest und zur Kenntnis nimmt, ich denke zum Beispiel an ein wunderschönes Buch, das die französische Neurowissenschaftlerin und Philosophin Frédérique de Vignemont geschrieben hat und das den Titel trägt Mind the Body. Und die hinter diesem schönen Titel, den man kaum auf Deutsch übersetzen kann, weil das Doppelwortspiel mit Mind natürlich dann da nicht gut unterzubringen ist. Mind the Body heißt eben Intelligenz. Und Denken in unserem Sinn hat etwas mit der Verschränkung, mit der Nähe von Körper und Geist zu tun. Selbst Gehirne funktionieren nicht, wenn wir sie wie in Oswald Wieners Roman über die Verbesserung Mitteleuropas, da gibt es den berühmten Anhang über den Bioadapter, wo Gehirne dann in eine bestimmte Nährflüssigkeit gelegt werden und mit elektrischen Anschlüssen eben mit einer Art von simulierter Welt versorgt werden.
Prinzip das, was Peter Thiel erreichen möchte, wenn er sein Gehirn digital hochladen möchte in eine Cloud, um sie auch, um das Gehirn dort für die Ewigkeit zu speichern.
Ganz genau, um das, was er weiß und das, was er denkt und wie er denkt und das für die Ewigkeit. Aber die Frage ist, was ist das dann eigentlich? Was ist dieses Körperlose, das wir sowieso auch, wie gesagt, mit den Mitteln der Engellehre nie auflösen könnten? Was für eine körperlose Intelligenz soll das sein? Und nochmal kurz zurück zu den Neurowissenschaftlern, die sagen inzwischen, naja, denken und sprechen und interagieren, das sind Aktivitäten, das sind Dinge, die kann man eben nicht nach Maßgabe dieser älteren Trennungen von Leib und Seele. Das fängt mit Platon so an, also der Leib-Seele-Dualismus in der Philosophiegeschichte beginnt ein Stück weit mit Platon und die ganzen Vorstellungen, die noch dann Sokrates in den Mund gelegt werden nach dem Todesurteil durch den Athener Senat. Diese Idee, wer von uns jetzt zu der besseren Seite hingeht, dass wenn er sehen, er fürchtet sich also ganz offenbar nicht vor dem Tod, er will nicht mal fliehen vor der Vollstreckung des Todesurteils. Diese Form von Dualismus, die dann dazu führt, dass man eigentlich in das Reich der Ideen, in den Himmel der Ideen aufsteigen will, endlich nicht mehr behindert durch einen Körper, die zieht sich im Grunde durch noch bis zu Descartes. Das heißt, bis zu dieser Idee, dass man die Res extensa, das heißt, das, was körperlich ist, das, was dinghaft ist, was ausgedehnt ist, unterscheiden muss von der Res cogitans. Und die neueren Neurowissenschaften sagen eigentlich, nein, so einfach ist das nicht. Wir denken nicht nur mit dem Gehirn, sondern da ist auch ein Körper dran beteiligt, da sind Hände dran beteiligt, bis zum Verdauungssystem. Und wir müssen diesen Aspekt im Auge behalten, dass wir eine Einheit sind. Und das schließt eben überhaupt nicht aus, dass wir diese älteren Techniken der Kommunikation mit Toten wieder beleben können, aber auch wiederum nur als Körper. Was aber, wenn nun diese Medien, als die KI dann betrachtet werden, wenn die eigentlich auf eine bestimmte Art körperlos sind?
Ja, endlich befreit vom Körper, wenn man das mal ernst nimmt und überträgt auf die KI, könnte man ja anfangen, von einer digitalen Seele zu sprechen, die auch körperlos ist, weil die KI natürlich keinen Körper hat, sondern eine reine Rechenleistung ist. Und diesen Begriff der digitalen Seele, den gibt es. Er taucht auch im Titel des neuen Stücks von Thomas Köck auf. Wenn es heißt KI essen Seele auf, dann kann man ja fragen, ist die Vorstellung einer, wie soll man sagen, realen, analogen Seele gemeint oder die einer digitalen Seele? Und es kursieren ja Vorstellungen, dass diese digitale Seele oder digitale Identität, um es etwas sachlicher zu formulieren, auf Basis der Daten, die wir produzieren, wenn wir digitale Tools wie Facebook etc. nutzen, diese digitale Seele das wahre Selbst sei, weil Daten ja angeblich nicht lügen. Also 300 Likes bei Facebook reichen angeblich bereits, um die Persönlichkeit eines Menschen besser zu kennen, als die eigene Partnerin oder der eigene Partner das tut. Wenn dann noch Konversationen mit ChatGPT hinzukommen, die teilweise sehr intim sind, wo sehr Persönliches preisgegeben wird, wo intime emotionale Konflikte geschildert werden und ChatGPT um eine Antwort gefragt wird, oder wenn dann noch Chatverläufe bei WhatsApp dazukommen, Suchanfragen bei Google, Bestellungen bei Amazon, Informationen, die vielleicht irgendwann auch mal smarte Haushaltsgeräte liefern, wenn der Staubsaugerroboter mit einer Kamera ausgestattet ist und auch dies und das im Privaten filmt, oder wenn dann noch Chats mit Therapiebots wie BetterHelp hinzukommen oder Freizeitaktivitäten bei Outdoor Active, und das könnte man jetzt noch lange fortsetzen, dann heißt es, entstehe ein so umfassendes Bild einer Person, dass als Avatar mit KI dann zum Leben erweckt werden kann, als digitale Seele. Was hältst du davon, dass die digitale Seele das wahre Selbst abbilde?
Ich glaube da keine Sekunde dran, denn das ist eine Fortsetzung dieser alten Geschichte, wo eben die Frage nach der Einheit und den Verbindungen zwischen Körper und Seele, Leib und Seele gar nicht mehr gestellt wird, sondern dass getrennte Bereiche sind, ohne dass uns bis heute irgendjemand erklären kann, wie denn eigentlich eine körperlose Seele vorgestellt oder gedacht oder auch als adressierbar durch Kommunikation fantasiert werden soll. Und dieses Problem, das wird sich hier auch stellen, in dem Augenblick, in dem man versteht, dass diese reine, nämlich nicht mehr durch Dinglichkeit, durch Körperlichkeit versehrte Form von Intelligenz, dass die natürlich erstens sowohl, wie wir alle auch, von Bedingungen des Stoffwechsels abhängt. Ohne Strom läuft gar nichts. Irgendwann gibt es da eine Grenze, die man erreicht und an der dann doch irgendwie eine Idee von Körperlichkeit auftritt. Allerdings ist es eine immobile Körperlichkeit, was ich auch interessant finde. Also Rechenzentren sind dann lokal errichtet, und auch wenn sie dann die ganze Welt umgreifen, bleiben sie doch mit dem Rest von Körperlichkeit, den man da assoziieren mag, wenn man die vielen Kästen mit ihren blinkenden Lichtern sich vorstellt, die man gelegentlich auch bei Dokumentarfilmen über diese KI-Rechenzentren zu sehen bekommt. Ich glaube, eine digitale Seele in diesem Sinn, die auskommt ohne all das, gibt es nicht. Oder wenn es sie gibt, dann ist der Titel Seele hier eigentlich missbräuchlich verwendet. Wenn, dann funktioniert das so ähnlich wie in dem Buch von Alan Weisman, langes Forschungsprojekt, war dann auch ein großer Bestseller, Earth Without Us, also die Erde ohne uns, und die Vorstellung, die Menschen sind ausgestorben und verschwunden, und was passiert dann mit dem, was sie hinterlassen haben? Und da kommt er ja auf ganz lustige Vergleiche, etwa, naja, die Atomwaffen und die Nuklearabfälle sind ungefähr, was weiß ich, 250.000 Jahre ein Problem, aber Bronzestatuen können vielleicht sogar noch sehr viel längere Lebensdauern erreichen. Und jetzt kommt die Pointe, was aber noch viel länger währt, sind die ganzen Wellen und Strahlen aus der Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, die dann durch das Weltall reisen und geistern, ohne irgendwie gebremst zu werden, aber sich natürlich endlos vermischen mit anderen solchen Spuren, sodass man also nichts wirklich mehr dran groß identifizieren könnte. Und als diese merkwürdige körperlose Entität dann zum Schluss vielleicht auch gar keinen Zusammenhang mehr mit irgendeiner lebendigen Person der Vergangenheit aufweisen mag.
Die Vorstellung der Seele ist ja vor allem in der christlichen Vorstellung oder zum Beispiel im Pietismus, den du vorhin erwähnt hast, immer die Vorstellung einer Entität. Es gibt sogar räumliche Metaphern dafür. Es gibt die Seelenkammer, die muss man im Pietismus putzen, so wie man Kehrwoche macht, um die Seele rein zu halten. Und jetzt hast du mal bei einer Sendung, die wir vor vielen Jahren gemeinsam über die Seele gemacht haben, gesagt, dass diese Vorstellungen eigentlich alle irrig sind, dass die Seele einen Ort hat, dass die Seele einen Raum hat, dass die Seele wie eine Kammer wäre. Sondern, wenn ich mich recht entsinne, hast du gesagt, die Seele ist immer dazwischen. Sie braucht eigentlich etwas Dialogisches.
Ja, die Seele braucht etwas Dialogisches. Interaktion, Begegnung und sie braucht tatsächlich auch so etwas wie einen Körper. Inzwischen habe ich das Gefühl, es ist ganz wichtig, eben von diesem Leib-Seele-Dualismus, von diesem Körper-Geist-Dualismus wegzukommen und uns auch wieder als Einheit zu verstehen und denken zu lernen. Das ist etwas, was auch unsere Art von Intelligenz auszeichnet. Und je besser und je mehr wir beginnen, das zu verstehen, desto mehr verstehen wir auch, dass die Idealvorstellungen und Praktiken vieler älterer Kulturen vor der berühmten achsenzeitlichen Wende ja auch sehr plausibel sind und bleiben, weil die natürlich auch immer aus dieser körperseelischen Einheit heraus gedacht und praktiziert werden. Von daher denke ich, die ganz körperlose Seele wird dann zu einem Nichts, das allenfalls noch mit dem Nirvana assoziiert werden mag oder mit komplizierten Übergängen von dem Nichts, in dem sie sich aufhält, in eine Wiedergeburtsszenerie. Schwer zu formulieren und schwer zu sagen, was für Vorstellungen sich dann darauf aufbauen werden. Ich neige nur dazu, zu betonen, dass eben all das, was wir jetzt erleben mit KI, zumindest die meisten unserer Probleme nicht lösen wird. Und das ist etwas, was eigentlich auch gut so ist.
Aber es stellen sich alte Fragen komischerweise für viele neu durch den Umgang mit KI. Wenn zum Beispiel plötzlich so eine Vorstellung wie die der digitalen Seele auftaucht, entsteht die Frage, was denn Seele dann ist, wenn man zum Beispiel ablehnt, wie du es tust, das als etwas Seelenhaftes zu bezeichnen. Oder der Dialog mit einer KI natürlich ein simulierter Dialog aus Sicht der KI ist. KI kennt Muster des Verhaltens einer Person, kann Sprechweisen täuschend echt simulieren, reproduziert aber immer, auch wenn durch generative KI dann neue Kombinatorik möglich ist. Es bleibt ein simulierter Dialog und dieser Zwischenraum, in dem Seele stattfindet, kann ja zum Beispiel nicht entstehen. Aber es entsteht die Frage, quasi rückgespiegelt auf den Menschen, was ist denn für dich dann Seele?
Ja, immer noch nach dieser dankenswerterweise von dir wieder ins Spiel gebrachten Idee, könnte man sagen, etwas, was mit dem Dazwischen zu tun hat. Denn wir sind ja auch nicht als Wesen sozusagen isolierbar von der Welt, in der wir uns bewegen und die eben nicht nur von anderen Menschen bewohnt ist, sondern eben auch von Tieren, von Pflanzen, von vielfältigen Formen von Lebewesen. Interaktion im Sinne von sich aufeinander beziehen, miteinander ins Gespräch kommen und zwar auch dort, wo vielleicht Sprache noch gar nicht möglich ist, das ist etwas, was wir wieder neu lernen und ein Stück weit praktizieren können. Und dann ist Seele wirklich das Dazwischen, das, was verbindet, das, was diese temporären Koalitionen ermöglicht oder eben auch verhindert.
Vor diesem ganzen Hintergrund vielleicht nochmal zurück zu der Ausgangsfrage der digitalen Unsterblichkeit oder der digitalen Ewigkeit, die man simulieren kann durch digitale Avatare, digitale Klone, indem man Menschen digital quasi wieder zum Leben erweckt. Ist digitale Unsterblichkeit eigentlich ein passender Begriff?
Eigentlich nicht, weil er sich ja nicht auf uns selbst beziehen lässt, sondern nur auf eine diffuse Fantasie, aufbauend auf Simulationen. Mir kommt das immer noch so wie das Paradeerlebnis von Viktor Weizenbaum mit seiner Eliza. Das ist viele, viele, inzwischen nicht nur Jahre, sondern schon Jahrzehnte her, wo er diese erste Maschine gebaut hat, die Dialoge simulieren konnte, und zwar nach der Technik der Rogerschen Gesprächstherapie, bei der man immer ein bisschen wiederholt, was gerade gesagt oder gefragt wurde von der adressierten Person. Und Weizenbaum war ja dann sehr erschrocken und hat auch ein sehr kritisches Buch auch zu seiner Arbeit danach publiziert, weil er festgestellt hat, dass manche Mitarbeiterinnen oder Sekretäre oder so spätabends sich gerne mit Eliza unterhalten haben, obwohl da nun wirklich nicht viel über das hinaus, was sie gesagt haben, von der Maschine produziert werden konnte. Gut, heute geht das sehr viel besser, aber das Prinzip bleibt ja dasselbe, dass man zum Schluss eigentlich fragt, was ist jetzt da eigentlich geschehen und was spielt das da für eine Rolle? Ganz abgesehen davon gibt es sehr schöne Forschungsprojekte, die im Moment etwa noch an der Universität von Bielefeld Elena Esposito betreibt und wo es unter anderem auch um die Frage geht, wie Kommunikation mit KI, ChatGPT und natürlich die späteren Formate, und wo die Beobachtung gemacht wird, dass man KI auch sehr leicht verunsichern kann.
Das ist eigentlich ein ganz schöner Aspekt, dass man KI irritieren kann und aus dem Konzept bringen kann, wahrscheinlich durch die Unberechenbarkeit des Menschen. Und das ist ja auch so eine existenzielle Frage, die plötzlich wieder gestellt wird durch die Interaktion mit KI. Was ist das Menschliche? Zum Beispiel die Unberechenbarkeit. KI versteht nicht, wenn ich irgendwelche Muster, die ich jahrelang praktiziert habe, und sei es nur morgens um 8 einen Kaffee zu trinken, an einem Dienstagmorgen aus vielleicht unerfindlichen Gründen durchbreche, indem ich einen Tee trinke.
Genau. Das ist das Unvorhersehbare, ist auch etwas, was Schönes am Leben und was uns auch tatsächlich mit vielen Gestalten des Lebens, nicht nur Menschen, sondern eben auch noch andere Lebewesen, verbindet. Und es ist kein Zufall, dass dieses neue Denken, Mind the Body, so als Kürzel dafür gesagt, auch dazu geführt hat, dass wir jetzt über doch eine ganze Reihe von Forschungen über Tiersprachen verfügen, die man so früher gar nicht angestellt hätte, weil man eben analog zur kartesischen Trennung zwischen Leib und Seele, der Res Cogitans und der Res Extensa, die Tiere eher für Maschinen gehalten hat als für Menschen.
Nun stellen sich bei der digitalen Reproduktion einer Person oder der digitalen Imagination einer Person als Avatar ja letztendlich dann auch ganz praktische Fragen. Beginnt eigentlich schon damit, dass man sich entscheiden muss, in welchem Alter eine Person digital reproduziert wird. Kommuniziert man mit dem 70-Jährigen, mit dem 40-Jährigen oder mit der 20-Jährigen?
Das sind die simplen Probleme, die in der Zone der Körperlosigkeit dann auftreten, dass wir plötzlich feststellen, dass Körper was mit Zeit zu tun hat, dass dieses große Thema der Zeit, das ja auch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Rolle gespielt hat, dass das hier sehr, sehr schwer zu handeln sein wird und immer Entscheidungen voraussetzt, immer auch mit Idealisierungen, Vorbildern, Projektionen, Stereotypen und so weiter agieren muss, was vielleicht den Kontakt mit den Verstorbenen, den wir suchen, eher erschweren als erleichtern wird.
Die praktische Frage kann man ja sogar so weit drehen, dass man sagt, was zieht man da an in der Ewigkeit? Das ist eine Frage, die sich auch im Analogen über Jahrhunderte gestellt hat, bei Erdbestattungen zum Beispiel. Wie kleidet man den Toten?
Ja, das sind alles Effekte, die sich in diesem verzweifelten Versuch herzustellen scheinen, Leib und Seele voneinander zu trennen. Und ich finde großartig, dass das eigentlich nicht geht.
Wenn man das jetzt mal als Trauerritual ernst nimmt, also dass Menschen mit Verstorbenen kommunizieren wollen als digitaler Avatar, kann man schon auch sehr seriös fragen, wie soll die Person erscheinen?
Ja, und je genauer und präziser das erfasst werden müsste, desto eher würde sich allerdings auch die Illusion stören lassen. Ich bin nicht so sicher, dass das wirklich ein ganz großartiger Geschäftszweig werden wird. Vor 10, 15 Jahren gab es die Fantasie, dass man mit simplen QR-Codes Videoaufnahmen von Toten auf die Grabsteine setzen kann, eingravieren kann, oder die Idee, dass man eben auch digitale Memory Halls aufbauen kann, in denen all das, was an Hinterlassenschaften etwa am Netz hinterblieben ist, geordnet, sortiert und gestaltet. Das waren alles Misserfolge. Man findet heute kaum mehr wirkliche Memory Halls im Netz und das ist eigentlich nicht mehr ein Geschäftszweig, der besonders attraktiv und besonders lukrativ zu werden verspricht. Das hat etwas damit zu tun, dass je mehr Entscheidungen, Beispiel, was ziehe ich an, was soll meine Gesprächspartner oder mein Gesprächspartner angezogen haben, wenn ich mit ihm da in diese digitale Kommunikation eintrete, dass die natürlich auch die Illusion ruinieren. Denn wenn ich alles geplant habe, dann überbiete ich ja noch die simpelsten Fragen, die man einem Kostümverantwortlichen an der Theaterbühne stellen kann. Man sagen kann, wie geht's dir eigentlich mit einer Figur, die du so sorgfältig vorbereitet, ausgestattet, geschminkt und so weiter hast? Kannst du die zum Schluss noch ernst nehmen? Vermutlich nicht so ganz.
Da stellt sich ja das Problem der doppelten Inkongruenz. Also die digitale Person kann inkongruent sein gegenüber der realen Person, weil die Datensätze dann doch ein anderes Profil der Person geben, als diese zum Beispiel im realen Leben gewirkt hat. Das andere Problem der Inkongruenz besteht ja darin, dass das Abbild dieser Person im Digitalen nicht übereinstimmt mit den Erinnerungen oder Vorstellungen, die zum Beispiel Angehörige oder hinterbliebene Freundinnen und Freunde haben. Wie geht man mit diesem Problem der Inkongruenz um?
Man kann mit diesem Problem der Inkongruenz nur sehr schwer einen vernünftigen Umgang finden, was auch eine Erklärung dafür ist, warum ausgerechnet die Begegnung mit der verstorbenen Tochter so einen ikonischen Effekt auf diese Debatte ausgeübt hat. Denn bei der kleinen Tochter, die tragisch genug in diesem frühen Alter gestorben ist, stellen sich diese Fragen noch nicht so wirklich. Die hat halt das an Kleidung an, was sie vielleicht auch zuletzt getragen hat. Und sie erscheint in der Gestalt, in der sie verloren ging eigentlich, in der sie verstorben ist. Wenn man das auf ein ganzes Leben bezieht, sieht man sofort, wie unklar und wie schwierig und wie kompliziert das zu werden droht und wie sehr wir durch so viele Detailentscheidungen den eigentlich erwünschten Effekt letzten Endes auslöschen und uns versauen.
Unabhängig von allen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, kann eine Begegnung mit digitalen Avataren von Verstorbenen auch so etwas wie Trost geben? Und wenn ja, welche Form der Täuschung muss da erfolgen?
Natürlich kann es eine Art von Trost geben. Aber eine, die schlicht durch die Auffrischung von Erinnerungen passieren mag, nicht so sehr durch ein dahinterliegendes großes Glaubensgebäude. Also man muss nicht an das Wiedersehen glauben, sondern man hat noch einmal eine Art von Begegnung erfahren und man weiß vielleicht auch gar nicht, wie oft man das Experiment nochmal wiederholen muss und will.
Kann das auch eine Form von Trauerbewältigung oder Trauerarbeit, wie man im Deutschen sagt, sein?
Ja, wenn man das als Trauerarbeit bewerten will, dann könnte man sagen, es ist vielleicht eine Art von Experiment, ein Versuch, etwas zu machen. Und das ist oft sehr unterschiedlich. Und mir kommt dabei nur in den Sinn, was der bekannte, im Übrigen zum Katholizismus konvertierte Autor C.S. Lewis in seinem kurzen Trauerbuch nach dem tragischen frühen Tod seiner Ehefrau geschrieben hat. Und da gibt es eine Stelle drin, wo er darüber nachdenkt, dass ihm Fotografien eigentlich nicht mehr helfen. Denn er hat ganz viele Fotografien, aber alle diese Fotografien können nicht mehr die Beweglichkeit, die Mobilität, die Vielfalt von Gesichtseindrücken, von Sinneseindrücken in Begegnungen wiedergeben und simulieren, die er sich eigentlich wünscht. Und da ging es ihm dann noch besser, wenn er sich versucht, an ihre Stimme zu erinnern. Da sagt er nämlich nicht, dass er jetzt eine Stimmaufzeichnung dann abspielt, sondern die Stimmerinnerung versucht er sozusagen zu evozieren. Und das ist dann ein Teil von Trauerarbeit, der ihm besser zu gelingen scheint als die Betrachtung von Fotoalben.
Ja, die Stimmen können ja auch sehr unterschiedlich sein in sehr unterschiedlichen Situationen. Also würde die Stimmaufzeichnung auch darüber entscheiden, wie man sich daran erinnert. Also wenn die verstorbene Person eine sehr nahestehende oder eine geliebte Person war, dann könnte man auch an Liebesgeflüster denken, von dem es vermutlich keine Stimmaufzeichnung gibt. Oder an einen Streit am Küchentisch, von dem es vermutlich auch keine Stimmaufzeichnung gibt. Es gibt eine Stimmaufzeichnung vielleicht in bestimmten Situationen, bei einer Party, wo ein Video mitgelaufen ist oder bei einer öffentlichen Rede von irgendetwas. Also hängt es doch sehr viel stärker letztendlich doch von der Imagination ab, auch der Stimme.
Von der Imagination und von der Verfassung, in der man eben auch diese Formen von Begegnung und Erinnerung anstrebt.
Wenn man solche Dinge jetzt im Sinn hat, wenn man sich an eine verstorbene Person erinnert und erlebt sozusagen demgegenüber die Kommunikation mit einem digitalen Avatar, dann stellt sich die Frage, die auch Moritz Riesewig und Hans Block in ihrem Buch über das Ende der Endlichkeit aufwerfen, als sie nämlich über den Mann berichten, der einen Dadbot, also einen digitalen Avatar des eigenen Vaters produziert hat und dann plötzlich vor der Frage steht, dass diese Berichte, die Erzählungen profan und läppisch wirken auf dem Digitalen.
Ja, da ergeben sich Verfremdungen und Verfremdungseffekte, die eigentlich konträr sind zu all dem, was wir mit Trauerarbeit und Trauerempfindungen und der Gestaltung unseres Umgangs mit Verlusten uns vorstellen mögen. Es ist vielleicht an dieser Stelle auch ganz lustig, an eine ältere Spur zurückzuerinnern, die ich in Bezug auf die Frage nach Unsterblichkeit interessant finde, nämlich dass die in der griechischen Mythologie, in einer Welt, in der dann nach Erfindung, wie man immer so schön sagt, der Demokratie, die Bürgerinnen und Bürger von ihren Senatoren als Sterbliche adressiert wurden. Also explizit diesen Titel bekamen. Erstaunlicherweise es aber eine ganze Reihe von Geschichten und Erzählungen gibt in der griechischen Mythologie, wo Menschen, Sterblichen, denen die Unsterblichkeit angeboten wird, die Unsterblichkeit der Göttinnen und Götter auf dem Olymp, dann sagen, Odysseus zum Beispiel, Nausikaa, die wunderschöne Nymphe, die ihm anbietet, dass er ewig mit ihr leben könne, sie kann ihm die Gabe der Unsterblichkeit schenken. Und er fährt aber dann doch lieber heim nach Ithaka.
Castor und Pollux.
Castor und Pollux. Und eine Vielzahl anderer Geschichten gibt in einem Roman von der spanischen Autorin Irene Vallejo über die Elissa, das ist der phönizische Name von Dido in Karthago, die eben dieses seltsame Abenteuer mit Aeneas absolvieren muss. Und in diesem Roman werden verschiedene Stimmen dann aufgerufen, natürlich die Stimme der Hauptprotagonisten und Protagonistin, aber auch der Kinder. Und eine Stimme hat auch Eros. Und Eros sagt dann an ganz bestimmten Gelegenheit, das Einzige, was die Götter nicht kennen, das ist der Tod und die Liebe. Wie von selbst versteht sich, dass sie auf beides eine unbändige Neugier haben.
Ja, und wenn wir bei der griechischen Mythologie sind oder den griechischen antiken Jenseitsvorstellungen, dann könnte man ja auch das Zwischenreich des Todes ins Spiel bringen, wie man es aus Orpheus und Eurydike zum Beispiel kennt. Orpheus, der gerne Eurydike folgen möchte, in den Hades, also in das Reich des ewigen Todes, dort natürlich abgewiesen wird und die Erlaubnis bekommt, Eurydike immer in diesem Zwischenreich abzuholen und noch einmal für kurze Zeit auf die Erde zu führen, bis er sich eben umdreht. Dann ist das Spiel aus. Dieses Zwischenreich des Todes ist ja eigentlich auch eine ganz interessante Vorstellung, die es in gewisser Weise im christlichen Glauben natürlich auch gibt, wenn man sich das jenseitige Gericht, das jüngste Gericht als Zwischenreich vorstellen mag. Aber ist diese digitale Form der kurzzeitigen Verewigung, solange die Server laufen, muss man sagen, vielleicht auch nur der Versuch, ein solches Zwischenreich des Todes erneut mit technischen Mitteln zu errichten?
Ja, vermutlich ist das so ein Versuch, ein solches Zwischenreich, eine solche Reiseinszenierung. Denn tatsächlich haben ja viele Kulturen immer Vorstellungen von Totenreisen gehabt, aber eben auch von Rückreisen. Das ist das Lustige am Reisemodell, dass man immer auch zurückfahren kann. Und deshalb diese Hoffnung, dass man eben auch einander auf irgendeine Art wieder begegnen kann, und sei es auch nur im Traum oder im Rausch. Das ist etwas, was natürlich hier auch ein Stück hineinspielt, aber all die weiterreichenden Phantasmen von Ewigkeit, von ewiger Körperlosigkeit und trotzdem Individualität und Erfahrungsfähigkeit, die scheitern da sehr schnell.
Dann haben wir ja eigentlich mit dem Digitalen die Möglichkeit einer vorübergehenden Unsterblichkeit. Also der digitale Avatar ist unsterblich, solange ich mit ihm spreche.
Ja, und dann hat man aber wieder eine Idee sozusagen von Seele als dazwischen, als etwas, was verbindet, und sei es auch nur mit einer vergangenen Vorstellung oder einer Sehnsucht. Und ich will das gar nicht jetzt lächerlich machen, ich glaube nur die Erwartungen und Projektionen, die darauf gerichtet werden, die sind eigentlich manchmal ein bisschen heikel und schwierig.
Mich erinnert das Ganze dann doch an eine alte christliche mittelalterliche Praxis, nämlich die des Epitaphs. Also der Grabstein, der in einem Kirchenboden zum Beispiel verlegt wird von einer irgendwie höherstehenden Person, die sich das leisten konnte, von einem Steinmetz ein solches Epitaph herstellen zu lassen, über das man gehen sollte, also alle Leute, alle Kirchenbesucher sollten über dieses Epitaph gehen, um den Stein auch glatt zu schleifen. Und erst wenn der Stein glatt geschliffen ist und zum Beispiel das Ornament auf dem Epitaph oder das Profil des Verstorbenen, das dort vom Steinmetz eingraviert wurde, nicht mehr zu sehen ist, dann ist er wirklich verstorben. Dann ist die Erinnerung verblasst. Also eine weitere Definition des eigentlichen Todes. Und dann wäre so eine digitale Reproduktion als Avatar ja auch nichts anderes als so ein digitales Epitaph.
Ein digitales Epitaph, das ist ein schöner Begriff, und in dem Zusammenhang darf man nur vielleicht daran erinnern, dass es eben auch inzwischen eine durchaus deutliche Form von Gegenbewegung, die auch schon teilweise Gesetzesrang erreicht hat, gibt und gegeben hat, nämlich das Recht auf das Vergessenwerden zu reklamieren. Man kann tatsächlich inzwischen Firmen beauftragen, die einem nach dem eigenen Tod die eigenen Spuren zu löschen helfen. Und das ist mindestens ebenso ein interessantes Motiv wie die Vorstellung, dass man mit all dem, was man getan und oder eben auch nicht getan hat, eine Art von digitaler Ewigkeit erreichen könnte.
Man kann das digitale Epitaph schneller schleifen lassen.
Ja, genau.
Jetzt haben wir über Unsterblichkeit und Unsterblichkeitsvorstellungen gesprochen, über die Endlichkeit und wie sie möglicherweise endet im Digitalen. Und dabei geht es doch eigentlich um Vergänglichkeit, letztendlich. Und da fällt mir natürlich sofort das wunderbare Gedicht von Johann Peter Hebel ein, über die Vergänglichkeit, als der Bub, das Kind, den Großvater, den Etti, fragt, was das eigentlich sei, die Vergänglichkeit. Und der Großvater ist erstmal sehr zurückhaltend, Auskunft zu geben, was es damit auf sich hat. Dann fragt der Junge, ist das Haus da vergänglich? Und der Großvater sagt, natürlich, das Haus ist vergänglich. Es wird genauso vergehen, wie ich vergehen werde. Und du wirst das Haus noch sehen, da liege ich schon unter der Erde und auf meinem Grab wachsen Pflanzen. Das Haus wird stehen, aber es wird auch vergehen. Und wie ist es mit dem Dorf? Das Dorf wird auch vergehen. Und sie stehen auf dem Tüllinger Berg und schauen über den Rhein nach Basel. Und der Junge fragt, was ist mit der Stadt? Die Stadt wird auch vergehen. Und was ist mit dem Berg, dem Belchen? Der Belchen wird auch vergehen. Und irgendwann lautet dann die Formulierung bei Johann Peter Hebel, dass alles ins Grab sinkt. Das ist die Vergänglichkeit, dem Gesetz der Entropie entkommt letztendlich nichts. Vor diesem Hintergrund kann man diese Versuche, eine digitale Ewigkeit zu konstruieren, vielleicht auch als ganz große Neurose begreifen, dieser Vergänglichkeit zu entkommen?
Natürlich, natürlich. Und vor allem, das hat auch was zu tun mit einem Nicht-Wahrnehmen oder zu wenig Wahrnehmen von Endlichkeit als Segen. Das Beispiel von den Unsterblichen, die sich eigentlich danach sehnen, auch ein Stück mehr Endlichkeit erleben zu dürfen, die uns womöglich gar um die Gabe der Sterblichkeit und ihrer Reflektierbarkeit beneiden. Das hat ganz viel mit diesem Problem der Körperlosigkeit zu tun.
Das ist etwas, was KI mit dem Göttlichen gemeinsam hat.
Ja, und das ist der Grund, warum eben das Göttliche immer wieder auch transzendentalistischen Kulturzeit verschwunden ist. Denn früher ist das für die Götter ja gar nicht das Problem, weil die Götter, Geister, Toten, die sind immer da.
Der Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho. Vielen Dank, Thomas, für das schöne Gespräch.
Vielen Dank dir.
Mein Name ist Dietrich Brandt.